Sie ist mehrfache Boxweltmeisterin, hat bereits 7 Weltmeisterschaften gewonnen und kämpft aktuell gerade um den neuesten WM-Titel. Nicole Wesner, geboren in Köln und seit vielen Jahren bereits Wahlösterreicherin. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Nicole, du kämpfst am Samstag um die Weltmeisterschaft im Leichtgewicht. Mhm. Dieser Kampf, der wurde bereits 2-mal verschoben, neu angesetzt, jetzt konkret am 6. April am Samstag. Also, wie sicher bist du denn Hand aufs Herz, dass du gewinnen wirst?
Ja, sehr sicher, ja. Ich glaube, mit einer anderen Einstellung darf man in so einen Kampf gar nicht reingehen. Ich bin auch super vorbereitet. Also, das ist der Vorteil von dem Ganzen, dass so oft verschoben wurde. Ich bin mittlerweile schon so drin. Ich habe schon die Kondition für die 10 Runden, die habe ich schon seit Wochen. Und also von daher, physisch bin ich in bester Form. Und ja, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das Ding gewinnen werde. Aber man darf die Gegner nicht unterschätzen. Eben. Sie hat sehr viel Kampferfahrung, also mehr Kampferfahrung als ich. Sie hat über 160 Kämpfe, wenn man all ihre Kickbox-Kämpfe, Boxkämpfe im Amateurbereich. Genau. Also da habe ich nur einen kleinen Teil davon. Also viel Kampferfahrung, das heißt viel Übersicht. Und sie ist natürlich genauso vorbereitet wie ich. Die bereitet sich auch mittlerweile schon seit neun Monaten, glaube ich, auf diesen Kampf schon vor.
Ja, Nina Pavlovic, 26 Jahre alt und ich darf sagen, du bist 46.
Genau,
also
ja.
Ein 20er liegt zwischen euch, fast eine Generation. Jetzt spielt das irgendeine Rolle, das Alter beim Kämpfen?
Ja, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, dass man die Form ziemlich lange halten kann, wenn man nie aufhört mit dem Sport. Ja, also angenommen, ich hätte jetzt mit 40 aufgehört und würde mit 45, hätte mit 5 Jahren keinen Sport gemacht und würde wieder anfangen, das ist anderes. Aber dadurch, dass ich immer am Ball war, bin ich mir sicher, die Form kann ich ewig lang halten. Und ja, wie sie trainiert, weiß ich jetzt nicht. Ja, also schauen wir mal. Also bin da guter Dinge und geht eigentlich ganz gelassen rein.
Das heißt auch Reaktionsgeschwindigkeit, die Fähigkeit, auf Gegenschläge zu reagieren und ganz, ganz schnell sozusagen umzustellen, den eigenen Plan. Das ist altersunabhängig, das geht immer.
Ich würde halt einfach sagen, die Reaktionsgeschwindigkeit hat ja mit vielen Sachen zu tun. Ja, also das eine ist irgendwie das, was im Gehirn passiert. Ja, und es ist ja jetzt nicht so, weil ich jetzt älter werde, dass die Information eine Sekunde später ankommt. Ich bin ja 46 und keine 86.
Keine Frage.
Und das andere muss ich mal sagen, eigentlich mit zunehmendem Alter werde ich ja immer erfahrener. Und die Reaktionsgeschwindigkeit hat ja eigentlich viel mit der Erfahrung zu tun. Wie kann ich den Gegner lesen? Mhm. Ja, also bewegt sich die Schulter oder irgendwas bewegt sich und sofort weiß mein Gehirn dessen, das wird wahrscheinlich passieren. Also von daher denke ich eigentlich, dass mit zunehmender Boxerfahrung, Ringerfahrung, dass eigentlich die Reaktionsfähigkeit eher zunimmt. Ja, ist meine Theorie. Boom.
Du schilderst das so lebhaft, man empfindet sich ja selbst irgendwie, wenn sie im Ring gerade stehen. Man muss ja wissen, erst seit den 90ern dürfen Frauen überhaupt erst zu wirklich großen Kämpfen im Ring mit teilnehmen. Sehr, sehr spät, muss man sagen. Ja. Wie steht es denn um die Entwicklung des Boxkampfes für Frauen?
Ja, also wie gesagt, erst seit den 90er Jahren, von daher ist es ein relativ junger Sport. In den 90er Jahren durften Frauen zum ersten Mal Amateurboxen teilnehmen, Olympische Spiele erst 2012. In Kuba überhaupt erst ist Frauenboxen erst seit Ende letzten Jahres möglich, dass Frauen an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Also unglaublich.
Was ist da los? Ich meine, was ist der Grund eigentlich?
Ja, in Kuba war das einfach so, dass sie halt immer den Fokus auf Amateurboxen, Olympische Boxen gelegt haben. Profiboxen spielt in Kuba keine Rolle.
Ja.
Und die Olympischen Spiele gibt es erst seit 2012 für die Frauen. Und irgendwie, ich weiß es nicht, also vielleicht wollten sie auch erst Frauen ins Rennen schicken, wenn sie richtig gut sind. Oder vielleicht haben sie da so eine geheime Truppe aufgebaut. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, weil Boxen ist ein Nationalsport in Kuba. Ja. Aber auf jeden Fall, diese Olympischen Spiele, die haben sehr viel Positives für das Frauenboxen bewirkt. Weil seitdem ist irgendwie der Fokus irgendwie ein ganz anderer. Also seitdem es gibt extra Budgets in den Verbänden für die Frauen und es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt mehr Turniere und das ganze Niveau im Frauenboxen in den letzten 10 Jahren so nach oben gegangen. Mhm. Und natürlich, je besser das Boxen, desto mehr Fans gewinnen wir. Ja.
Jetzt macht Boxen natürlich stark, es macht selbstbewusst. Man muss ja jetzt nicht gleich Weltmeisterin werden, noch dazu 7-mal, jetzt vielleicht gleich das 8. Mal. Kann auch im Selbstverteidigungsfall natürlich gut eingesetzt werden. Wie ist denn das so im Alltag, auf einer normalen Tagessituation auf der Straße? Fühlst du dich einfach sicherer deswegen?
Also prinzipiell muss man schon unterscheiden zwischen Kampfsport als Wettkampfsport und Selbstverteidigung. Ja? Weil Selbstverteidigung ist immer defensiv. Man trainiert immer nur, was passiert, wenn. Ja? Mhm. Im Wettkampfsport sind viele Dinge nicht erlaubt. Zum Beispiel sowas wie in die Augen oder sagen wir so, in einen Schritt rein oder vitale Punkte. Das ist eigentlich, viele Sachen sind nicht erlaubt, auf den Rücken schlagen und viele Sachen, die jetzt richtig wehtun, sind nicht erlaubt. Und genau das lernt man in der Selbstverteidigung. Also das ist mal so ein prinzipieller Unterschied. Und im Wettkampfsport geht es wirklich um das sportliche Messen. Aber ich sag jetzt mal, der Vorteil von Wettkampfsport ist, ich werde immer wieder in diese Stresssituation reingebracht durch Sparings und Wettkämpfe. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher, dass ich in der richtigen Stresssituation vielleicht auch weiß, was ich mache.
Ja.
Aber natürlich ist ein richtiger Überfall was anderes wie ein sportlicher Zweikampf. Ja. Aber ich denke jetzt mal, Kampfsport allgemein macht selbstbewusst. Ja. Und es ist vielleicht auch mal eine ganz gute Prophylaxe, dass vielleicht überhaupt gar nicht, dass man gar nicht erst irgendwie überfallen wird. Ja. Also, dass man was ausstrahlt.
Na, genau. Ist das eben so? Ist Boxen jetzt auch so ein Muskelkampf, wo dann quasi die groß auftrainierten damit Muskeln durch die Gegend laufen und deswegen auch Abschreckung schon bringen? Oder geht das mehr ums Mentale oder das, was man ausstrahlt?
Ich glaube, es ist eher das Mentale. Also ich erkläre mir das irgendwie so, dass es so ein Urinstinkt ist von einem Menschen, dass man weiß, man kann sich verteidigen und man kann kämpfen. Mhm. Und das strahlt einfach aus dem Inneren heraus irgendwie ein Selbstbewusstsein, wie man auftritt. Also ohne, dass man jetzt so durch die Gegend läuft, ja, sondern einfach nur so, man hat irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. Und ich denke mir, gerade für Frauen ist es wirklich nicht schlecht, weil Frauen werden oft erzogen, dass sie leise und bescheiden auftreten. Ja. Und wenn man da so ein natürliches Selbstbewusstsein hat, was überhaupt auch durch andere Sportarten auch passieren kann. Ich glaube, Sport macht immer selbstbewusst.
Ja, aber
Kampfsport, glaube ich, nochmal ganz speziell.
Jetzt gibt es ein paar schwierige Zonen in Wien. Ich sage mal jetzt nicht No-Go-Areas. Manche sagen das so, würde ich jetzt nicht sagen, aber Favoriten zum Beispiel, da heißt es immer wieder, in gewisse Gebiete, auch in gewisse Parks, wollen Frauen gar nicht mehr hingehen, weil man nicht genau wissen würde, was da geschehen könnte. Ja. Wie geht's dir? Bist du da vollkommen angstbefreit als Boxweltmeisterin?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin da genauso wie jede andere Frau auch. Ich muss auch sagen, wenn was passieren würde, die beste Verteidigung ist immer, man läuft weg. Ja, also da bin ich jetzt nicht anders und das ist auch, glaube ich, schlauer, als dass man sich, wer weiß, ob man wieder ein Messer gezückt oder keine Ahnung.
Ja.
Also ich bin da jetzt auch nicht anders, ich vermeide auch so welche Situationen. Ich denke mir mal einfach, sollte wirklich was Schlimmes passieren, dann habe ich wahrscheinlich jetzt durch meine Kampfsport-Erfahrung vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten als jemand, der noch nie im Leben irgendwas mit Kämpfen zu tun hatte.
Natürlich.
Ja, so sehe ich das einfach.
Weil du natürlich so Situationen kennst, du musst reagieren, du gehst sofort in eine Defensivposition und kannst damit wahrscheinlich besser und erwachsener umgehen in so einer gefährlichen Situation.
Ich glaube, war ich auch nicht in so einer Situation, aber ich denke mir mal, es ist sicherlich keine schlechte Voraussetzung, dass man ein paar Argumente in der Hand hat, sage ich mal.
Im wahrsten Sinn des Wortes. Blicken wir zurück auf dein Leben und deinen Werdegang, sage ich einmal. Ende der 70er in Köln geboren, dann viele, viele Jahre in Mannheim, also du bist eine Kölnerin, aber eigentlich bist du eine Mannheimerin, genau genommen. 2010 dann der erste große Kampf im Alter von 33. Relativ spät eigentlich für den Einstieg, zumindest für einen Laien, oder?
Genau, ja. Ja, das war eigentlich, ich habe mit Boxen früher nichts zu tun gehabt, war auch gar kein Boxsport-Fan. Bin im Fitnessstudio gewesen und habe gesehen, die bieten Boxen an. Und habe mich einfach total in diesen Sport verliebt. Ja. Und eigentlich war das ein Hobby, das mir immer mehr Spaß gemacht hat. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte mal einen Boxkampf machen. Und dann hat das angefangen, nach und nach mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen.
Das kann man wohl sagen. 2011 österreichische Staatsmeisterin, damals schon in der 60-Kilo-Klasse. Und, sehr bemerkenswert, die erste Frau, die in Österreich überhaupt so einen Titel je erkämpft hat.
Genau, ja.
Das war der Eintritt in die Männerdomäne, aber du warst trotzdem eine Frau.
Es war irgendwie so, es gab natürlich vorher auch schon boxende Frauen, aber es war irgendwie so, ich habe mir das so erklären lassen, den Titel Staatsmeister, das war damals so, darf man erst ertragen, wenn man in einer olympischen Gewichtsklasse boxt. Und es war ja so, dass 2011 wurde bekannt, dass die Frauen jetzt auch bei den Olympischen Spielen boxen dürfen. Und ich habe eben in einer olympischen Gewichtsklasse geboxt. In den anderen olympischen Gewichtsklassen gab es niemand, das war 75 und 51 Kilo, da gab es niemand. Mhm. Und so konnte ich ein bisschen Boxgeschichte in Österreich schreiben.
Das kann man sagen. Zu deinen Weltmeistertiteln kommen wir gleich, auch zu deinem Ding des Lebens. Aber der Start als Profisportlerin, wo es dann wirklich losgegangen ist, war 2012.
Genau,
also kurz nach dem ersten großen Kampf dann die Profisportlerin und 2014 dann der erste Boxweltmeistertitel tatsächlich.
Genau, ja.
Mittlerweile sind 7 geworden, man kann es verkürzt sagen, einfach eine Megakarriere.
Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Also es hat irgendwie eigentlich mal angefangen mit so einem lustigen Projekt, einmal im Leben Kampf zu machen und wurde irgendwie daraus immer mehr. Auch so, dass ich überhaupt so auf einmal so das Leben eines Leistungssportlers lebe. Ja. Mhm. Also es war wirklich so mein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf gestellt. Aber ja, tolle Zeit und genieße es immer noch. Boxe immer noch nach wie vor sehr gerne.
Und jetzt schauen wir auf diese Zeit zurück, denn, ui, man braucht Muskeln, ja, auch als Moderator. Das Ding des Lebens führt uns zurück zu diesem ersten Weltmeistertitel. Genau, ja. Was hat es damit auf sich?
Genau, ja. Also ich bin ja gefragt worden, ich soll einen persönlichen Gegenstand mitnehmen, der mich mit Wien verbindet. Und ich habe mir überlegt, okay, sollte ich mal aus Wien wegziehen, was nicht der Fall sein wird, weil ich liebe diese Stadt, wohne schon 18 Jahre hier. Aber ich würde immer zurückdenken, dass Wien mich zur Weltmeisterin gemacht hat, weil ich habe ja schon 4 Jahre hier gewohnt. Und bin dann irgendwie durch Zufall auf den Boxsport gestoßen, habe hier mein ganzes Boxen gelernt und bin hier Weltmeisterin geworden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, also für mich...
Das war damals auch schon in Wien?
Genau, ja. Also genauer genommen Wien-Schwächert, sagen wir es
naja,
mal so.
Naja, gut, okay, ja, das gehört
ja
dazu.
Ja, genau. Ja,
okay. Wow, das wirklich,
genau,
das ist schon...
Genau, ja.
Aber ich meine, so ein Riesending, immer kriegt genau, man da immer so was Großes. Für genau. Sie zu Hause, das hat jetzt einige Kilo in der Hand.
Ich glaube, so 4 Kilo sind das, glaube ich, schon.
Ja, Wahnsinn. Also statische Belastung jetzt nicht so ideal für einen Moderator, aber du hast mehrere von solchen Dingen.
Genau, ja, ich habe, das ist wirklich... Also man hat immer denselben Gürtel, das ist den, den ich auch 2014 gewonnen habe. Ja. Ich habe noch 2 andere... aber das ist jetzt mal der, den ich wirklich die meiste Zeit, also wirklich seit 2014 immer verteidigt habe. Und genau, ja, also jetzt im Dezember dann auch mein 10-jähriges Jubiläum.
Ja. Ja, Wahnsinn. Du hast ja auch Auszeichnungen um sportliche Errungenschaften für Wien bekommen.
Genau, Wiener Sportlerin des Jahres.
Wiener Sportlerin des
Jahres.
Das
hat mich wirklich stolz gemacht, ja, weil in den Medien wird immer so geschrieben, ja, die Wahlwienerin. Mhm. Und ich sage so immer, nein, ich bin keine Wahlwienerin, ich bin Wienerin. Ich wohne schon 18 Jahre hier, ja, ich fühle mich wirklich als Wienerin. Und dann war das so eine schöne Auszeichnung, so ausgerechnet von der Stadt Wien, im Rathaus dann diese Auszeichnung zu bekommen, ja, also als Wiener Sportlerin des Jahres. Also das hat mich wirklich sehr happy gemacht. Und also das war wirklich was sehr Besonderes. Ja.
Aber ich sage es ungern, weil wir lieben alle diese Stadt. Du hast trotzdem gesagt, naja, österreichische Staatsbürgerschaft, die gibt es noch nicht, oder?
Ja, also sagen wir es mal so, ich habe jetzt noch nicht so richtig die Veranlassung gesehen, warum. Mhm. Weil eigentlich von den Pässen her, die österreichische und deutsche Staatsbürgerschaft sind gleich hoch angesehen, ja, was Visum betrifft. Ja. Ich glaube, Österreich hat richtig. Vielleicht einem Land mehr oder sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gleichgestellt. Mhm. Das heißt, da habe ich jetzt irgendwie keine Vorteile oder Unterschiede. Ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt nicht aus Deutschland weggegangen, weil ich das Land nicht mag. Ja? Also, sondern eigentlich bin ich so wie die meisten Deutschen. Ich bin hierher gekommen, ich bleibe gar nicht lange hier. Ja. Ich bin von meinem Job damals versendet worden und bin gefragt worden, ob ich denn Lust hätte, nach Österreich zu gehen. Und ich kannte Wien und habe sofort ja gesagt, weil ich habe die Stadt als so schöne Erinnerung, weil das mache ich. Wow. Aber ursprünglich war das eigentlich nur geplant für so eine Karenzzeit. Also eine Kollegin, die ist in Karenz gegangen, so für 2-3 Jahre. Und dann, so wie alle Deutschen, die ich hier kennengelernt habe, sie wollten nur kurz bleiben. 20 Jahre sind sie immer noch hier.
Genau, das ist ein nettes Liebesgeständnis. Ja, kommen wir vielleicht zu dieser Zeit das Abitur oder die Matura in Mannheim eben, danach die Berufsakademie und Jobs, die ja irgendwie jetzt ganz was anderes sind als Boxen. Bei Rocher zum Beispiel.
Ist mittlerweile duale Hochschule, heißt
mich. Duale Hochschule, genau. Aber bei Rocher warst du Product Manager.
Ja. Genau, ja.
Und zwar das in Deutschland und auch in Österreich. Mhm. War das ein bisschen so der Plan B, wenn es mit dem Boxen nichts gelingt oder gewinnt, dass du sagst, na, dann wäre ich halt Marketing oder Product Manager, ist ja ganz was anderes.
Nein, also es war ja einfach so, ich hatte dieses normales bürgerliches Leben und habe studiert und dann eben irgendwann mal im Marketing gearbeitet, viele Jahre in der Pharmabranche. Und das hat irgendwie mit dem Boxsport, das ist irgendwie so reingekommen. Am Anfang hatte ich ja gar nicht vor, so lange mir eine Auszeit zu nehmen. Ja, ich habe gedacht, ich mache das vielleicht so ein Jahr, so ein sogenanntes Sabbatical, wie das neudeutsch heißt.
Ja.
Und habe eigentlich vorgehabt, irgendwann wieder zurückzugehen. Ja. Und dann wurde irgendwie die Auszeit immer länger und immer länger und immer länger. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, pfeil auf meinen Lebenslauf, ja, konzentriere dich jetzt auf den Sport und Skills pay Skills, wenn man was kann, wird man immer irgendwie, also verhungern werde ich nicht, ich werde immer irgendwie auf die Beine kommen, zur Not arbeite ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe so viel Trainerausbildung, ich kann auch als Trainerin danach arbeiten, also ja, und dann habe ich mich halt irgendwann von dem Berufsleben verabschiedet und ich bin jetzt Sportlerin und 100% Fokus.
Aber eins, Nicole, muss man sagen, man muss ja, welches Leben es auch immer ist, Product Managerin, Profisportlerin, du musst davon leben natürlich. Mhm. Jetzt hast du 7 Weltmeistertitel, ist aktuell der Kampf jetzt Ende dieser Woche, wieder ein möglicher weiterer. Wie gut kann man davon leben?
Ja, man muss sagen, eigentlich allgemein im Sport ist es nicht einfach. Ja, also ich denke mir mal in Österreich bis auch vielleicht im Tennis die obersten Leute und im Fußball ist es am einfachsten davon zu leben. Ja. Aber ich denke mir mal, die meisten Sportler sind eigentlich froh, wenn sie, sagen wir mal, ihren Sport ausüben können, davon leben können. Ja, also das ist eigentlich schon mal ein großer Gewinn, dass du deine Leidenschaft zum Beruf machen konntest und alle Ausgaben decken kannst. Was man sagen muss, ist hier im Vergleich jetzt zu zum Beispiel England oder USA, da werden sehr, sehr große Fernsehgelder, gibt es dort, also auch Pay-Per-Views. Also das ist jetzt eine ganz andere Kultur. In Österreich, wir zahlen alle GIS. Und wenn wir jetzt nochmal für einen Kampf extra 30, 40 Euro zahlen müssten, dass wir dann zu Hause sehen, wir haben diese Kultur jetzt nicht, sagen wir es mal so. Ja. Und deswegen ist es einfach so, es gibt viele Fernsehgelder, die Veranstalter bekommen, die sie wiederum an die Sportler weitergeben. Deswegen gibt es diese großen sogenannten Kampfbörsen, die resultieren immer aus den Fernsehgeldern. Und das haben wir jetzt hier in Österreich nicht. Deswegen sind wir die Sportler hier alle aus Sponsoren angewiesen. Ich arbeite noch als Keynote-Speakerin, halte Vorträge in Unternehmen. Also ist auch noch mal so eine ganz gute Einkommensquelle, um den Sport zu finanzieren. Und ja, ich sage immer, wo ein Wille ist, gibt es auch einen Weg.
Die Weltmeisterin als Keynote-Speakerin, das ist eine große Geschichte. Mhm. Jetzt geht es ja auch um die Nicole und ihr Privatleben. Und wir haben ein zweites persönliches Ding mit dabei. Ich darf das jetzt einfach einmal mich nehmen, stellvertretend für dich natürlich. Du bist da nicht alleine oben. Ihr seid zu zweit.
Genau, das ist mein Schatz, genau.
Das ist dein wir hatten ja schon einmal vor ganz langer Zeit, 4, 5 Jahre ein Stadtgespräch, da war auch die Frage, da bist du eher schmallippig geworden.
Ehrlich?
Ich glaube, da war er nicht so. Damals
waren wir noch nicht zusammen. Eben. Also genau, eben. Ja. Also wir sind im September 2019 und ich glaube, Stadtgespräch war im Sommer, ja.
Genau
ja. Aha. Ja, warum habe ich das Foto mitgenommen? Weil wenn ich überlege, was ich mit Wien verbinde, dann sind es unter anderem auch die wunderschönen Bälle. Und ich tanze ja sehr, sehr gerne. Und die Tanzleidenschaft ist mit Dancing Stars nochmal neu aufgeflammt.
Ja, Dancing Stars.
Und wenn man gerne tanzt, dann sind natürlich die Bälle in Wien eine tolle Gelegenheit, das Ganze auch wirklich so dann umzusetzen. Und wir tanzen beide sehr gerne. Wir haben uns sogar auf einer Salsa-Fete kennengelernt.
Salsa-Fete?
Genau.
Ihr schaut euch sehr, sehr vertraut. Ist das ein Ballfoto? Oder?
Ist ein Ballfoto, deswegen habe ich das mitgebracht.
Er schaut sehr verliebt aus. Das ist, muss ich sagen, ist sehr schön.
Sind wir auch beide, ja, genau. Das war der letzte Ball dieser Saison, da war auch der Rudolfine Redoute, genau.
Wie ist denn das jetzt ganz ehrlich, wenn du Partner bewertest oder ausgesucht hast, bist du nicht mehr ganz jung, also der eine oder andere wird schon dabei gewesen sein, spielen da Muskeln eine gewisse Rolle oder ist es im Privatleben vollkommen wurscht?
Wie meinst du das?
Na, muss man da muskelbepackt sein, damit man die Errungenschaft des Herzens der Nicole auch hat? Oder sagst du, naja, privat ist privat, Boxen ist mein Beruf quasi.
Ach so,
privat spielt das keine Rolle?
Nee, also privat spielt das überhaupt keine Rolle. Also ich muss sagen, mein Freund ist auch sehr, sehr sportlich, also Hobbysportler, ja, aber hat auch in seiner Kindheit Leistungssport gemacht, aber das wäre jetzt kein Kriterium für mich, ja. Also wenn jetzt jemand mit Sport nichts zu tun hat, ja, und also das ist jetzt ich habe jetzt nicht so einen Kriterienkatalog oder sowas, ja. Also gibt es sicherlich viele, die sagen, für sie ist es einfach sehr, sehr wichtig, ja. Sicherlich, wenn jemand einen extrem ungesunden Lebensstil hätte und sagen wir mal Alkohol und Party und schlechtes Essen, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen kollidieren, glaube ich. Würde nicht gut zusammenpassen.
Wie isst du zum Beispiel? Du sagst schlechtes Essen. Jetzt bist du kurz vor dem Kampf. Jetzt am Samstag, am 6. Ist der Kampf. Ja. Wie isst man da? Wie bereitet man sich so optimal vor, dass dir das auch zum Sieg verhilft möglicherweise?
Ja. Ich sage jetzt mal, ich bin viele Jahre ein extremer Asket gewesen und habe wirklich, gerade weil ich so spät mit dem Boxen angefangen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jedes Prozent irgendwie, was ich noch rausholen kann, muss ich irgendwie umsetzen und habe zum Beispiel 3,5 Jahre von Rohkost gelebt, eigentlich hauptsächlich von Obst. Ich war 3,5 Jahre.
Obst und sonst nichts.
Ja, also Obst, ich habe auch ein bisschen so Salat und so, ja, aber also alles Rohkost, 3,5 Jahre.
Wahnsinn. Und Kartoffeln und solche Sachen?
Nee, also ich habe zwar vielleicht, alle paar Wochen habe ich vielleicht doch mal gekochtes Gemüse oder sowas, ja. Aber im Prinzip war das alles, war das alles Rohkost. Und das war irgendwie, ich war da so auf dem Trip, ich möchte mich so natürlich wie möglich ernähren. Ja, dann bin ich irgendwann mit der Rohkost gelandet. Und ja, das war also eine Phase von 3,5 Jahren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich schon so viele Jahre sehr asketisch ernährt und mittlerweile habe ich eigentlich eine gesunde Mischkost. Ja. Also immer noch sehr, sehr viel Obst und Gemüse, sehr viel. Und ich viel mit dem Juicer, Slow Juicer und ja, das eigentlich immer noch. Aber
gut, das
ich liebe
ja
auch die österreichischen Mehlspeisen, habe ich mir auch überlegt mitzunehmen.
Genau,
ja,
Mehlspeise. Genau. Oder sowas ganz Orges wie Panier zum Beispiel. Das kommt gar nicht vor bei dir, oder?
Ja, also jetzt nicht in der Woche vom Kampf, ja, aber ab und zu muss das auch mal sein, ja. Also ich, also mittlerweile sage ich immer, die Dosis macht das Gift, wenn ich mich prinzipiell ganz gut ernähre und wenn dann ab und zu mal ein Schnitzel dabei ist, dann,
wow, ja. Das geht auch, das hätte ich mir gar nicht fragen können. Das mit dem habe ich jetzt gar nicht, also jemand, der 3 Jahre Rohkost isst, der Schnitzel mit Panier, das ist ja
ich
ein
Respekt. Ich bin einfach zu mir jetzt, ich bin nicht mehr selbst so streng zu mir, ja, weil was das Gewicht betrifft, weiß ich, brauche ich mir keine Gedanken machen, da weiß ich, wenn man mal einen Tag über die Stränge schlägt, dann ist nach 2 Tagen das alte Gewicht wieder da.
Ja.
Und ich denke mir jetzt mal, was das Thema so Gift für den Körper, die Dosis macht das Gift. Wenn ich mich prinzipiell tiptop ernähre mit sehr viel Obst und Gemüse, dann kann man sich auch mal einen Schnitzel gönnen, kein Problem mehr.
Na gut, da bin ich beruhigt, sehr, sehr beruhigt. Jetzt noch kurz, bevor der Kampf beginnt, wirklich tatsächlich am Samstag jetzt. Und der wurde mehrfach verschoben. Das heißt, man muss sich konzentrieren, wieder neu trainieren, dann wird es wieder verschoben. Wie ist denn das für den Spannungsaufbau, wenn ein Turnier abgesagt oder verschoben wird?
Ja.
Verändert das dann den Trainingsalltag oder wie lebst du da?
Also ich muss sagen, sowas habe ich wie jetzt habe ich auch noch nie erlebt. Ja, also wohl, dass mal ein Kampf abgesagt wurde, aber jetzt ist schon 2-mal verschoben. Ja. Es ist halt einfach so, man bereitet sich ja eigentlich schon 2 bis 3 Monate auf den Kampf vor, wenn man jetzt wenn man alle Trainingsphasen mal nimmt. Und dann ist es gerade 4 Tage vorm Kampf, glaube ich, wurde abgesagt. Das ist eigentlich so, man hat schon die Form seines Lebens, man hat die Kondition für die 10 Runden. Ich habe das Gewicht schon fast gehabt. Ich war im Mindset, ja, diesen Samstag und habe so, also das war alles so, jetzt kommt dieser Punkt und dann findet dieser Kampf nicht statt. Ja. Und es ist erstens mal, es ist ein Riesenfrust. Weil ich wusste, die ganze Arbeit war umsonst. Ich muss alles von vorne anfangen, die ganze Sparingsphase und alles. Und dann sich zu motivieren, beziehungsweise 2-mal das Ganze zu durchlaufen, das ist dann schon, man muss auch sagen, ich lebe ja in dieser Zeit ziemlich zurückgezogen. Ja? Also ich war jetzt auch wenig aus, habe mich so auf den Kampf fokussiert und das macht mir auch nichts aus, weil ich weiß, danach kommt die Phase, da kann ich wieder Salsa tanzen, ich kann wieder essen und ich kann Kuchen essen und alles. Und dann findet aber dieser Kampf nicht statt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde jetzt gerne Urlaub machen, aber ich weiß, ich darf nicht. Ich muss weitermachen. Ja,
natürlich. Ja.
Und jetzt ist es halt so, wenn dieser Kampf vorbei ist, ich werde dann wahrscheinlich Urlaub machen und essen. Und erstmal, ich habe auch zu meinem Trainer gesagt, also mindestens eine Woche möchte ich dich nicht sehen. Ich brauche da mal Pause.
Ja, das hört man ja immer wieder jetzt auch beim Skifahren, weil die Saison gerade geendet hat im Weltcup quasi. Irgendwie hat man den Eindruck, wenn es dann Richtung Ende der Saison geht oder wenn der Kampf dann war, dann fällt sehr viel Last ab. Dann will man mal gar nichts mehr damit zu tun haben.
Ja.
Kommt es dann aber wieder oder könnte es sein, man ist übersättigt und steigt aus?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das bei jedem. Also ich habe das Gefühl selbst noch nicht gehabt. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich das meistens mache ich dann so eine Woche mit Boxen gar nichts. Mhm. Oft bin ich danach im Urlaub. Das heißt, im Urlaub mache ich dann einfach nur so Fitnesscenter-Geschichten, Kraft, Ausdauer und sowas. Und dann habe ich sowieso vielleicht urlaubsbedingt erstmal 3-4 Wochen kein Boxen.
Ja.
Und dann ist es so, dann freue ich mich schon wieder aufs Training. Ja, also das ist dann der Abstand, dann komme ich auch von mir aus und sage wieder, freue mich.
Kurz noch zu Dancing Stars, du hast es schon erwähnt. Ja. Dann kam die Leidenschaft zum Tanzen und jetzt Salsa und ihr seid gemeinsam als Pärchen ja quasi auch sehr aktiv. Aber es war trotzdem nicht der Sieg damals, muss man sagen.
Ja.
Jetzt bist du aber gewohnt zu gewinnen. 7 Weltmeisterschaften. Ich meine, da kann man in Österreich wahrscheinlich nicht einmal die Lupe nehmen, dass man irgendwo jemand mit 7 WM-Titeln findet. Mhm. Wenn du dann nicht gewinnst bei Dancing Stars, geht sich das mit einer Sportlerin, die immer alles gewinnt, überhaupt aus?
Also ich muss eigentlich sagen, ich glaube an das Gesetz der Anziehung und das war, glaube ich, das, was für mich, ich habe mir immer als Ziel gesagt, ich möchte ins Finale. Ich habe mir gar nicht so sehr das Gewinnen, weil ich muss auch sagen, damals hatte ich Liz Girl mitgemacht und ich war auch Realist und wusste, in der Vergangenheit war das oft so, dass dann die Skifahrer dann auch gewonnen haben. Deswegen habe ich realistisch gesehen, naja, ich glaube, das wird jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, Also hat auch gar nichts damit zu tun. Für mich war das einfach so, ich wollte unbedingt damals bei der Show daran teilnehmen, weil ich einfach so gerne tanze. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich so eine tolle Sache. Man bekommt vom ORF einen privaten Tanzlehrer, mit dem man von morgens bis abends tanzen darf. Und ich wollte einfach nie, dass es nie aufhört. Ich wollte bis zum Schluss. Und deswegen war mein Ziel jetzt irgendwie gar nicht so das Gewinnen, sondern ich möchte nicht, dass es vorher aufhört. Ich möchte bis zum Schluss dabei bleiben. Und deswegen war das für mich eigentlich absolut okay, ja. Und ja, waren auch gerecht, also verdiente Siege. Also ja, dann der zweite war ja der Schotti. Richtig. Der ist auch ganz toll gemacht. Die Liz hat ein tolles Finale gemacht. Und also für mich war das absolut okay. Ich war einfach happy über die Zeit meines Lebens.
Die waren eh auch alle da. Und der Schotti, der Schottenberg, muss man sagen, der strahlt ja auch wie ein Grinsgesicht, weil er gewonnen hat. Hat er sich auch nicht gedacht, quasi als nicht mehr ganz so junger wie ihr alle anderen wart. Aber es ist schon eine Leidenschaft. Wenn man mal reinkommt, will man drinnen bleiben, damit es nicht aufhört. Das war der Sinn des
Ganzen. Man ist in so einer Bubble da drin, in der man von morgens bis abends tanzt. Und Tanzen macht was mit einem auf der feinstofflichen Ebene. Ja. Und deswegen hat es einfach so viel Spaß gemacht, dass man da von morgens bis abends irgendwie tanzen kann. Und ich wollte als Kind schon Turniertänzerin werden. Ich habe schon immer gerne getanzt und hat damals nicht geklappt, weil ich keinen Tanzpartner gefunden habe für die Tanzsportkarriere. Und für mich war das einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, muss ich sagen.
Ja, du hast gestrahlt. Damals haben wir die Bilder angesehen. Das war wirklich ein toller Durchmarsch über eine lange Zeit. Und ja, der Schotti hat es halt gemacht. Ja. Mhm. Er war eh auch brav. Der Delis Görgel war auch da. Sie kommen alle hierher ins Stadtgespräch. Kurz am Punkt gebracht, jetzt am Samstag, am 6. April im Intercontinental. Wie ist denn das von der Stimmung? Bumm voll? Wird man da voll angeschrien, angebrüllt? Wie ist das eigentlich?
Ja, man muss sagen, eigentlich von der Saalgröße ist wirklich ideal. Also es ist irgendwie so eine familiäre Atmosphäre, weil es jetzt nicht so eine anonyme große Veranstaltung ist. Ja. Es ist die Leute, also es ist auch relativ kompakt alles. Tolles Publikum, auch sehr festlich, schön eingedeckt mit einem tollen Essen. Und es ist schon so ein bisschen so ein Hexenkessel, ja. Also man kommt da rein und die ganze Menge geht da mit, ist super Stimmung. Und also von der Stimmung ist es wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Feeling, muss ich sagen.
10 Runden, ja. Wie lang läuft das?
10 Runden, ja. Also wenn ich dich vorzeitig beende, dann 10 Runden der Kampf, genau, ja.
Das ist in Zeit ungefähr, kann man sich...
Eine Runde geht 2 Minuten, dazwischen 1 Minute Pause, das heißt im längsten Fall 29 Minuten.
Richtig, ja.
Und dann noch der Einmarsch. Siegerehrung, also so 40 Minuten ungefähr das Ganze.
Und nachher fällst du dann erschöpft ins Bett oder ist das, wie geht's dann nachher?
Ja, eigentlich mit danach, also ich bin immer so, auch die meisten anderen Sportler, mit so ein bisschen aufgepusht. Also dann irgendwie, man kann auch nicht sofort ins Bett gehen, sondern da muss man über den Kampf reden und das ist Emotionen natürlich. Und dann ist man anschließend eine schöne After-Fight-Party, sagen wir es mal so, ja. Und dann... Ja, kann man irgendwie nochmal den ganzen Ballast abverlassen, tief durchatmen, die Zeit genießen. Ja.
Und dann kommt Zeit für den Urlaub, dann kommt Zeit für Schnitzel. Ich wünsche dir, Nicole, alles, alles Gute für den Kampf. Es ist spannend, man wird da richtig reingezogen für so ein Erlebnis. Es wäre ein weiterer Weltmeisterschaftstitel. Wir wünschen es dir. Danke für die schönen Liebeserklärungen in Wien und vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.